Ich müsste sagen können, genau, ich kann sagen und ich muss sagen, ich wusste ja eigentlich immer schon, dass Gott in jeden von uns Schönheit hineingelegt hat. Aber wenn ich jetzt so in die Runde gucke, dann sehe ich sie auch wieder in der Fülle der Gemeinde. Das genieße ich auch sehr. Und wer die Maske trägt, wunderbar, das soll keine Kritik oder sonst was sein, ist alles gut. Jeder soll es machen, wie er sich wohlfühlt, alles gut. Aber ich freue mich trotzdem, so viele Gesichter wieder so zu sehen. Das ist echt, das bewegt mich, deshalb wollte ich das teilen. Aber darum geht es nicht, sondern worum geht es? Die Predigt von heute heißt, wenn der Herr für uns ist, Komma, Punkt, 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 wer sollte gegen uns sein? Genau, und wir kommen mit Josua 10 und Josua 11 zum Abschluss unserer Predigtserie. Jetzt wird jeder wissen, Moment mal, wieso Abschluss unserer Predigtserie? Da geht es doch noch weiter. Also worum geht es überhaupt in Josua 10 und 11? Da geht es nochmal richtig darum, das Land wird eingenommen, erst der Süden, dann der Norden. Ich erzähle da ein bisschen mehr drüber. Und danach passiert auch noch eine ganze Menge. Danach wird dann nochmal zusammengefasst, wer waren die besiegten Könige ab Kapitel 13. Es wird nochmal erwähnt, welches Land noch nicht eingenommen war, wie das Land verteilt wird an die verschiedenen Stämme. Regeln werden aufgestellt. Dann wird beschrieben, wie der Teil, der aus dem Ostjordanland vom Volk kam, dorthin zurückgeht. Und zum Schluss lesen wir noch vom Tod Josuas und Eleasers. Und dann ist auch das Buch Josua fertig. In den Kapiteln 10 und 11 geht es darum, wie das Volk Israel zunächst eben den Süden und dann den Norden erobert. Und damit das passiert, was wir ganz am Anfang in der ersten Predigt von Eugen zu dem ganzen Buch Josua gehört haben. Da sagt nämlich Gott zu Josua, dazu muss man es einschalten. So wie der Running Gag, passiert uns allen. So, genau. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Land, diesem Volk, das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben ich ihren Vätern geschworen habe. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig? Erschreck nicht. Fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Und dann haben wir ja viel davon gehört, was da alles passiert ist. Und das waren alles solche Geschichten, wo wir gesagt haben, boah, ist Gott mächtig. Boah, eigentlich gar nicht das Volk hat den Sieg errungen. Gott hat jedes Mal den Sieg errungen. Es war immer irgendwie, am Ende war es halt, ja, sie sind marschiert. Ja, sie haben Waffen in der Hand gehabt. Ja, sie haben was gemacht. Aber dann heißt es, Gott hat sie verwirrt. Gott hat dies getan, Gott hat jenes getan. Am Ende, es war immer Gott. Und so geht es auch in Kapitel 10 und 11 weiter. Kapitel 10 beginnt, ich möchte es kurz zusammenfassen, die zwei Kapitel. Kapitel 10 beginnt damit, dass der König von Jerusalem nun eine ganze Reihe von Königen der Städte um ihn herum zusammentrommelt. Hebron, Jarmut, Lachisch, Eglon. Nicht um sich gegen das Volk Israel aufzumachen, sondern er hat ja auch spitz gekriegt gehabt, dass die Gibeoniter sich mit den Israeliten verbündet haben. Und er sagt auch dann klar, also Gibeon ist eine starke Stadt und die Gibeoniter, das sind jetzt nicht irgendwelche, die sind kampferprobt. Also das war schon, vermute ich mal, wie so ein vorgelagerter Vorposten des israelitischen Heeres quasi vor seiner Haustür, sodass er gesagt hat, hey Jungs, ringsrum, bringt euer Heer, die machen wir jetzt als erste Mal platt, dann sind wir diesen Vorposten mal los und dann gucken wir mal weiter, wie wir mit dem Rest umgehen. Das bekommen natürlich die Gibeoniter mit, dass sie da bedroht sind und sie schicken Botschafter zu Josua. Und Josua und sein Heer machen sich auch als Verbündete, die sie ja nun sind, direkt auf den Weg, marschieren die ganze Nacht rum, Nacht durch. Und bevor sie aufbrechen, sagt Gott wieder etwas Wichtiges zu Josua und knüpft wieder an die ganze Kette von Dingen an, die er immer wieder zu Josua gesagt hat, wo er sagt, fürchte dich nicht vor ihnen, Josua 10, Vers 8, fürchte dich nicht vor ihnen, habe ich ja auch für euch zum Mitlesen, denn in deine Hand habe ich sie gegeben, kein Mann von ihnen wird vor dir standhalten. Also, Josuas Truppen marschieren dann die ganze Nacht durch und fallen völlig überraschend über dieses Heer der Amoriter her. Also über das Heer her. Also sie fallen her über das Heer. So, und machen sie auch platt. Und wieder stellt man fest, es ist gar nicht das Volk Israel oder das Heer des Volkes Israel, was hier den Sieg erringt. Denn es ist eigentlich schon wieder Gott, der den Sieg erringt, weil es heißt dann in Josua 10, Vers 10 und 11, der Herr aber verwirrte sie vor Israel, also die Amoriter, das Heer von den Amoritern, er verwirrte sie. Nicht der plötzliche Überfall, sondern Gott verwirrte sie. Und er fügte ihnen bei Gibeon eine schwere Niederlage zu und jagte ihnen nach auf dem Weg zur Höhe von Bethoron und schlug sie bis Aseka und Makeda. Und es geschah, als sie vor Israel flohen, sie waren gerade am Abhang von Bethoron, da warf der Herr große Steine vom Himmel auf sie herab, bis Aseka, sodass sie umkamen. Es waren mehr, die durch die Hagelsteine umkamen, als die, welche die Söhne Israel mit dem Schwert umbrachten. Wow, ist der Hammer, oder? Also, und wieder, das Volk Israel sagt, okay, ja, wir kämpfen, wir sind mutig, wir vertrauen dir, wir werden uns aufmachen, wir haben unsere Schwerter gewetzt, wir haben unsere Schilder gemacht, wir keine Ahnung was. Wir sind bewaffnet, wir sind parat und erleben, gut, dass ihr treu seid, aber ich mache das, oder? Genial, Gott ist so gut. Und dann hört das damit nicht auf, sondern in den Versen 12 und 13 lesen wir dann, wie Josua der Sonne und dem Mond gebietet, stehen zu bleiben. Hallo? Naturgesetze auszuhebeln, so nach dem Motto, ich gebiete dir Sonne, du bleibst jetzt dort, wo du stehst, für, sagen wir mal, einen Tag, wie wär's? Also nein, so war das sicherlich nicht, ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht, aber wenn ich an Josuas Stelle gewesen wäre, dann hätte mein Herz schon ein bisschen gebibbert. Also ich brauche das jetzt und ich tue das jetzt und ich vertraue jetzt Gott. Aber was tut dann Gott? Weil ich kann es ja nicht, oder? Ich habe nicht die Macht, die Sonne zum Stehen zu bringen. Aber Sonne und Mond bleiben dann circa einen Tag stehen, bis der Kampf komplett entschieden, das feindliche Heer vernichtet ist und Josua und das israelitische Heer jagt dann den Flüchtenden hinterher und reibt sie komplett auf. Da bleibt vom Heer nichts mehr übrig. Die fünf Könige, die sich da zusammengetan haben, die haben sich dann versteckt in einer Höhle. Josua kriegt davon Wind, lässt sie in dieser Höhle verbarrikadieren, so nach dem Motto, erst vernichten wir den Rest, um die Könige kümmere ich mich dann noch, jagt noch dem Heer hinterher, vernichtet das Heer, kommt zu der Höhle zurück, bringt die Könige um und so weiter. Hängt sie noch als Exempel an Bäumen auf bis zum Abend. Und dann ist immer noch nicht fertig. Dann denkt man, jetzt hat er doch das Heer besiegt. Jetzt könnte er doch eigentlich sagen, hey, coole Sache, Gott, das hast du super gemacht. Aber er erinnert sich, dass sein Auftrag ist, hey, sei radikal. Da ist noch nicht alles erledigt. Die Städte sind ja noch da und es gab noch ein paar Versprengte, die dorthin gekommen sind. Also macht Josua, wie Gott ihm befohlen hat, Tabula Rasa und macht sich auf den Weg, jagt jetzt in diese Städte rein und macht sie wirklich platt und bringt alles, so wie Gott befohlen hat, radikal um und macht Tabula Rasa. Und erst dann geht er zurück in sein Lager nach Gilgal. Und dann kommt Kapitel 11. Und wenn man Kapitel 11 so anfängt zu lesen, hat man das Gefühl, hä, habe ich das nicht gerade in Kapitel 10, fing das nicht genauso an? Das fängt extrem ähnlich an. Nämlich, der König von Hazor, der hatte natürlich von all dem gehört, was im Süden passiert ist. Der kannte die ganzen Stories vom Volk Israel vermutlich genauso wie alle anderen auch in der Zeit. Und der trommelte nun seinerseits alle Könige aus seinem Umland zusammen. Das war eine ganze Reihe, da wird eine Menge erwähnt. Ich erwähne sie jetzt nicht alle. Aber da wird Stadt, für Ebene, für Gebiet und was ich was erwähnt, wo er die Könige zusammentrommelt, sagt, bringt eure Heere zusammen. Und wenn man das so liest, merkt man, das sind viele. Das sind so viele, dass es dort sogar heißt, jetzt muss ich halt mal gucken, wo es steht, ich habe das extra aufgeschrieben gehabt, ich finde es gerade nicht, dort steht, dass es so viele sind, mehr als der Sand am Meer. Also ein riesiges Heer wurde da zusammengetrommelt, um sich dem Volk Israel und eigentlich gar nicht dem Volk Israel, sondern, wir sehen ja, Gott kämpft die ganze Zeit, sondern eigentlich sich Gott entgegenzustellen. Wir haben es schon bei Jericho gehört gehabt, dass Gott gesagt hat, die sind ungehorsam. Sie haben sich Gott entgegengestellt, auch hier. Genau, und in Vers 4 heißt es dann, das war das, was ich vorhin gesucht habe, dass das Heer so zahlreich war wie der Sand am Ufer des Meeres, Pferde und Wagen ohne Ende. Und wieder spricht Gott zu Josua. Ups. Jetzt bin ich aber irgendwie verklickt. Da. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit werde ich sie alle vor Israel zu Erschlagenen machen. Ihre Pferde sollst du lähmen und ihre Wagen mit Feuer verbrennen. Pferde und Wagen, das war in der Zeit und auch über mehrere Jahrhunderte hinweg eigentlich der Garant des Sieges. Hatte ich Pferde und Wagen, konnte ich auf den Wagen quasi in so Fußsoldatentruppen einfach reinrollen und metzeln nach Herzenslust, und die hatten eigentlich keine Chance, mich aufzuhalten. Das war der Garant des Sieges, könnte man meinen. Und Gott sagt, ich werde sie alle vor Israel zu Erschlagenen machen, ihre Pferde sollst du lähmen und ihre Wagen mit Feuer verbrennen. Und ich habe das Gefühl gehabt, als ob Gott sagen würde, weißt du, das mag jetzt irgendwie alles beängstigend klingen, was du da siehst und hörst und was ich was alles, aber Pferde und Wagen sind nicht der Garant von Sieg und Macht. Und das Volk Israel hatte das ja auch die ganze Zeit erlebt. Gott ist der Garant von Sieg. Nicht Pferde, nichts Irdisches, was ich irgendwie mir schmieden könnte oder bauen oder erfinden oder sonst was. Nein, Gott war immer der Garant vom Sieg. Und dann geht es weiter. Die Zerkämpfe haben sich offensichtlich dann auch noch hingezogen. Dann heißt es in Vers 18 und 19, lange Zeit führte Josua mit all diesen Königen Krieg. Es gab keine Stadt, die sich den Söhnen Israel friedlicher gab, außer den Hivitern, die in Gibeon wohnten. Alles andere nahmen sie in Kampf ein. Das war offensichtlich, gut, es war ja auch ein großes Heer. Es waren viele Städte. Ich habe vorhin gesagt, es waren viele, die da angesprochen waren, ihre Leute zusammenzutrommeln. Da gab es offenbar viel zu tun, also zog sich es hin. Aber das Kämpfen hat Gott dem Volk nicht abgenommen. Auch wenn er überall eingegriffen hat. Es dauerte offensichtlich trotzdem lange. Er hat es nicht irgendwie verkürzt. Es war halt so. Aber der Sieg war von Anfang an klar. Es ist eine lange Geschichte, diese zwei Kapitel. Und sie ist blutrünstig bis zum Bach runter. Da fließt viel Blut. Und da fragt man sich natürlich dann, was hat denn das eigentlich mit mir zu tun? Also ich meine, ist ja nett. Ich finde die Geschichte toll. Sie erzählt uns, wie groß Gott ist, welche Macht er hat, dass er der Sieger schlechthin ist. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich ziehe jetzt nicht so oft in den Krieg. Oder? Also ich fühle mich jetzt auch nicht unbedingt per se als der Kriegsherr, der jetzt, wenn wir rausgehen, machen wir alles platt. Das ist ja Quatsch, das ist ja nicht so. Also wir würden wahrscheinlich, wenn wir gefragt würden, eher sagen so, nein, wir sind doch Botschafter der Liebe Gottes. Wir sind doch die, die den Frieden verkünden. Die sagen, hey, lasst euch versöhnen mit Gott. Was hat denn das jetzt mit Krieg zu tun und mit Kampf? Was hat das mit mir zu tun? Und das führt zu der Frage, ja, wer ist denn eigentlich, wer ist für uns denn der Feind, um den es geht? Also bei den Israeliten war es klar, die mussten das Land erobern. Wobei auch bei denen der Feind die Geschichte hinter der Geschichte ist. Und das ist bei uns eigentlich auch so. Weil ihr Ungehorsam kam ja nicht von ungefähr. Aber darauf komme ich noch. Der Feind, den beschreibt Paulus im Epheserbrief. Ach so, genau. Vielleicht einfach, damit ihr wisst, worüber ich predige heute. Ich habe auch noch eine kleine 3 Punkte. Ja. Wer ist der Feind? Wo ist das Schlachtfeld? Und dann als letztes der Krieg, die Schlachten und der Sieg. Also wer ist der Feind? Und Paulus schreibt im Epheserbrief in Kapitel 6, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Unser Kampf richtet sich gegen den Teufel und gegen seine Machenschaften und gegen seine Helfershelfer, seine Dämonen, seine mitgefallenen Engel. Das ist der Feind, der uns bedroht. Das ist der Feind, der uns ans Leben will. Und das ist heute auch gar nicht so populär. in einer Zeit, in der wir leben, wo es Gott ja eigentlich nicht gibt, da gibt es auch keinen Teufel, da gibt es auch keine Bedrohung, da gibt es gar nichts. Da kann man eigentlich, wenn wir davon reden würden, würde man eher wahrscheinlich ein müdes Lächeln ernten. Dabei redet die Bibel von Anfang an von ihm. Oder von ihm als dem, der versucht, sich an Gottes Stelle zu setzen, seine Ehre zu bekommen, Gottes Werk zu zerstören, alles platt zu machen, was irgendwie an Gott erinnert, und natürlich auch uns ans Leder zu gehen. Und er fängt ja an, direkt mit Adam und Eva. Er ist es, der in Gestalt einer Schlange Adam und Eva begegnet und ihnen einredet. Der, der euch da die ganze Zeit einredet, euch zu versorgen, ist eigentlich der, der euch vieles Gutes vorenthalten möchte. Und mit dieser Lüge bringt er Adam und Eva in die gleiche Rebellion gegenüber Gott, die er selber als Teufel ja auch lebt. Und zieht sie quasi auf seine Seite rüber. Und was passiert? Der Unglaube, der daraus als Frucht erwächst gegen Gott, ist letztlich der Auslöser der Zerstörung der Beziehung zwischen dem Menschen, zwischen Adam und Eva, zwischen dem Menschen, zwischen auch uns und Gott. Und der Auslöser auch der Zerstörer der Vertrautheit von uns untereinander, unserer Beziehungen untereinander. Unter uns Menschen, im Sinne von Feindschaft, Lüge, Betrug, prägen uns seither, prägt den Menschen seither, den gefallenen, natürlichen Menschen. Er ist geprägt von diesen Dingen. Und er kommt da auch nicht raus, aus diesem Umgang. Auch prägt es unseren Umgang nicht nur untereinander, sondern auch und nicht nur mit unserem Umfeld, sondern es prägt auch unseren Umgang mit unserer Umwelt, also mit der gesamten Schöpfung, die Gott eigentlich gemacht hat. Da sind wir überall antigöttlich unterwegs. Denn entweder wir vergöttern diese Schöpfung und finden sie, boah, so toll, dass sie, das ist Gott, ich vergöttere sie, oder wir zerstören sie. Aber wir machen nicht das, was Gott von uns möchte, nämlich, dass wir sie bebauen und bewahren. Das wäre der natürliche oder der, eben nicht der natürliche, das wäre der geistliche Ansatz, das wäre der, den wir als Christen leben sollten oder den wir als Menschen unter Gottes Ordnung leben sollten. Der Mensch ist seit dem Sündenfall versklavt in einem Leben, das geprägt ist von Rebellion gegen alles, was irgendwie mit dem Allmächtigen, mit dem dreieinigen Gott zu tun hat. Und Jesus greift in Johannes 8 Juden ziemlich scharf an, also genau die, die für sich ja in Anspruch nehmen, hey, wir sind Gottes Volk, wir sind die, kannst du dich erinnern, die Geschichten von Josua, das sind wir. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Ihr dürft mitlesen. Wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Also das ist seine Natur. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Johannes 8, Vers 44. Im Johannesbrief lesen wir dann in Kapitel 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Der Teufel ist der Ursprung. Das ist der Angreifer, das ist der Feind, mit dem wir es eigentlich zu tun haben. Und der Ursprung dieser Rebellion, die Wurzel aller Feindschaft gegen Gott, das ist der Teufel. Das wissen wir als Christen natürlich, das greife ich jetzt vorneweg, wir müssen uns vor ihm nicht wirklich fürchten. Aber ihn zu ignorieren, wäre auch fatal. Und wir müssen es nicht fürchten, dass er uns den gar ausmacht. Nichts kann uns aus Gottes Hand reißen und niemand. Aber ihn nicht ernst zu nehmen, dass er einer ist, der uns ans Leder möchte, wäre unrealistisch und auch gefährlich. Petrus schreibt in Kapitel 5, Vers 8 seines ersten Briefes, seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er stellt eine Gefahr dar, Punkt, das ist halt so. Das, wie gesagt, klingt nicht populär, mögen wir vielleicht auch nicht so gerne, aber es ist gut, sich das wieder ins Bewusstsein zu rufen, vor dem Hintergrund dessen, dass wir gesehen haben, wie Gott sein Volk in den Sieg geführt hat, trotz aller Gefahren und Bedrohungen und Feinde. Es ist das erklärte Ziel des Teufels, Gottes Werk, seine Schöpfung zu zerstören. Und jetzt, solange wir als Nicht-Christen unterwegs sind, als Nicht-Erlöste, als Nicht-Befreite, ist für den Teufel die Welt auf eine Weise eigentlich so quasi in Ordnung. Denn wir sind ja eh in seinem Machtbereich. Wir sind eh unter seiner Ägide, er kann machen, was er will, wird nicht mal entdeckt, weil wir gar nicht glauben, dass es ihn gibt. Die Gefahr aber entsteht für ihn letztlich durch uns Christen, weil wir wissen, dass wir durch Gottes, durch Jesu Blut freigekauft worden sind aus diesem Machtbereich und in einen anderen Machtbereich hineingesetzt worden sind, nämlich in den Machtbereich Jesu, in die volle Freiheit. Wir wissen um unsere frühere Gefangenschaft und wir wissen um den, der uns da versklavt gehalten hat. Jetzt aber sind wir diejenigen, die auf der Seite dessen unterwegs sind, der von sich sagt, ich bin gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören, nämlich Jesus, oder? Und wir sind mit ihm unterwegs. Und damit sind wir auch noch diejenigen, die allen Leuten um uns herum erzählen, dass es da einen Weg zur Freiheit gibt in Jesus Christus. Und das ist für ihn natürlich eine Bedrohung. Deshalb sind wir auch eine Bedrohung für ihn. Und ihm wird immer daran gelegen sein, so gut wie möglich uns einzureden, dass er gar nicht existiert, dass er harmlos ist, dass wir uns um ihn keine Sorgen machen müssen, damit wir möglichst inaktiv sind. Aber in dem Moment, wo wir aktiv werden, wird er auch aktiv werden. Aber gut, was heißt das, aktiv werden? Was ist unser Schlachtfeld? Wenn der Teufel uns eben, genau, was ist unser Schlachtfeld? Unser Schlachtfeld, ja, was sagt ihr, was denkt ihr, was unser Schlachtfeld ist? Bitte? Unsere Gedanken. Gefühle, Körper, Einheit. Ja, ihr habt schon ganz viel gebracht. Beziehungen. Ich hab's unter einem Wort zusammengefasst, aber ich habe all das gemeint, was ihr sagtet. Unser Leben. Unser Leben ist unser Schlachtfeld, unser Alltag. Mit all diesen Dingen, die ihr genannt habt, mit unserem Körper, unseren Gefühlen, unseren Gedanken, unseren Beziehungen, alles das ist eigentlich das Schlachtfeld, in dem wir uns täglich, oder die Schlachtfelder, in denen wir uns täglich bewegen. Ein Punkt, der mit unserem Schlachtfeld sehr eng verbunden ist, fand ich, und auf den möchte ich etwas tiefer eingehen, ist das Thema Sorgen. Weil ich glaube, dass viele Sachen daraus erwachsen, die dann eben Einfluss haben auf unsere Gefühle, Beziehungen, Körper, was ich was alles, unsere Sorgen. Und das schreibt Petrus im Kapitel 5, Vers 6 und 7 aus dem ersten Brief. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Und in Matthäus 6, 19 steht ein Vers, den ich hier euch nicht mitgegeben habe. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles, was er vorher aufgezählt hat an Versorgung, wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Also, wir als Christen sind aus der Sklaverei der Sünde und des Todes durch Jesu Opfer losgekauft worden. Wir haben unser Bürgerrecht in dem Himmel. In den Himmeln, von wo hier euer auch Christus erwarten, dass er zurückkommen wird. Wir sind Teilhaber und Mitarbeiter am Reich Gottes, durch Gottes geschenkte Gnade. Wir dürfen Botschafter sein an Christi Stadt, die Menschen einladen. Es sind so viele Dinge, die Gott uns gegeben hat darin, als er uns zu seinen Kindern gemacht hat. Und Jesus fordert uns auf, unseren Blick nicht von ihm und von seinem Auftrag wegzulenken oder lenken zu lassen, und verspricht uns, dass er es ist, der dafür sorgen wird, dass wir volle Genüge an allem haben. Wir sollen uns um unseren Auftrag kümmern. Alles andere macht er. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und er versorgt uns mit unserem Leben, in unserem Lebensalltag ebenfalls mit allem, was wir brauchen. Aber das wissen wir oft in unserem Kopf. Und dann kommt irgendeine Situation. Und in dieser Situation erwächst in uns eine Sorge. Irgendwie sind wir plötzlich auch offen dafür, das Sorgengeflüster des Teufels auch an uns ranzulassen. Und drei potenzielle Schlachtfelder möchte ich deshalb auch ein bisschen näher beleuchten. Mein Ich, meine Gemeinde und mein Umfeld. Klingt noch ein bisschen dubios, wieso ist meine Gemeinde mein Schlachtfeld, aber ihr werdet es gleich verstehen. Mein Ich, damit fange ich an. Mein Ich. Sorgen und Ängste können schnell anfangen oder anfallen, weil sie so viele potenzielle Ursachen haben können. Da gibt es die Sorge um meinen Arbeitsplatz. Oder plötzlich eben Corona. Corona hat berechtigt bei vielen auch Sorgen um den Arbeitsplatz ausgelöst. Das ist ja nicht unberechtigt. Das kommt ja dann hoch irgendwie. Oder Sorge um meine Gesundheit. Ich habe vielleicht eine Diagnose bekommen, die ganz übel ausgehen könnte. Das weckt Sorgen in mir. Oder Sorge um meine Kinder, Sorge um die Ehe, Sorge um finanzielle Sicherheit und all diese Dinge. Und es gibt sicher noch viel, viel mehr. Und die Frage ist ja dann eben, wie gehe ich damit um? Werfe ich das wirklich sofort auf den Herrn und vertraue ihm und denke, oh cool, Herr, du bist mit mir, ich mache mir keine Sorgen. Das sagt sich so leicht, das ist aber nicht so. Und was passiert, ist, dass wir so schnell anfangen können, die Flucht anzutreten. Nicht mehr nach vorne weiterzulaufen, sondern zu sagen, okay, Kehrtmarsch, diese Richtung. Und da gibt es viele Optionen, in die wir uns hineinflüchten können. Da gibt es den Alkohol. Dann habe ich wenigstens ein paar Stunden Ruhe von meiner Sorge. Oder? Ich könnte mich in Alkohol flüchten. Ich kann mich in Pornografie flüchten, um einfach mal auf andere Gedanken zu kommen. Ich kann mich flüchten in Computerspiele oder digitale Parallelwelten, weil da kann ich endlich mal der sein, der ich gerne wäre oder als der ich wahrgenommen werde. Und da habe ich vor allen Dingen dauernd Erfolg. Vielleicht, wenn ich das Spiel beherrsche. Aber es lenkt mich ab, es lenkt mich weg. Aber es gibt auch andere Dinge. Sport, Körperkult, übermäßiges Hobby, Karriere machen wollen um jeden Preis, um da meine Bestätigung zu finden oder irgendwo mich abzulenken von anderen Dingen, vielleicht von meinen Problemen in der Ehe oder mit den Kindern oder mit wem auch immer. Es gibt diese Fluchtmöglichkeiten. Nur, wenn wir anfangen, diese Flucht anzutreten, dann machen wir diesen Fluchtort zu unserem Gott. Wir fangen an, ihn zu unserem Gott zu machen, weil Gott gesagt hat, komm mit deiner Sorge zu mir. Und ich sage, nö, ich gehe mit meiner Sorge in meinen Job. Oder ich gehe mit meiner Sorge in den Alkohol. Oder ich gehe mit meiner Sorge, was weiß ich wohin. Aber nicht zu dir. Also ich stelle etwas anderes an die Stelle, wo Gott sagt, hey, das ist doch mein Job für dich. Das mache doch ich für dich. Ich sorge doch für dich. Wir nehmen diese Dinge als Ersatz für Gott. Und Jesus sagt doch eigentlich zu uns in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das, was eure Sorge so aufwühlt in eurer Seele, nein, kommt zu mir und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, wenn ihr tut, was ich euch sage und nach meinen Ordnungen, die ich geschaffen habe, lebt, dann werdet ihr das erleben. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und das sagt ja nicht irgendeiner. Das sagt der, der auch sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Was ja nochmal ein Gedanke ist von wegen, komm mit deiner Sorge zu mir. Weil alles andere, dem ist nicht gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Dein Job hat nicht alle Macht im Himmel und auf Erden. Dein Hobby hat nicht alle Macht im Himmel und auf Erden. Dein Körper hat das nicht. Niemand hat das. Außer Gott. Diese falschen Zufluchtsorte werden uns sonst zerstören. Sie zerstören unsere Gesundheit, unsere Wahrnehmung des echten Lebens. Sie zerstören unsere Beziehungen. Sie machen uns kaputt. Und das ist das Werk des Teufels. Und lasst uns darauf nicht hereinfallen, sondern radikal uns gegen diese Dinge wenden und wirklich zu Gott flüchten. Eigentlich ist das die Flucht nach vorne. Weil wenn wir Gott nachfolgen, Gott geht immer voran. Also wenn wir zu Gott flüchten, dann geben wir Gas und rennen ihm hinterher, um ganz nah bei ihm zu sein. Wir flüchten nicht in eine andere Richtung, sondern wir sind auf seinem Weg. Paulus befiehlt den Kolossern, in Kapitel 3, Vers 5, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Und da sagt Paulus etwas Radikales, oder? Er sagt, tötet. Er sagt nicht, beherrscht euch. Versucht es irgendwie im Zaum zu halten. Er sagt, nein, lösch es aus. Mach ihm den kompletten Gar aus. Vor dem Hintergrund, auch hier wieder, Gott ist der, der uns Erfüllung, Frieden, alles das geben möchte. Wir müssen das nicht selber irgendwie für uns organisieren. Und dann können wir auch nicht denken, naja, diese Dinge jetzt Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, Begierde, Habsucht, sind jetzt nicht unbedingt meine Probleme. Denn wir müssen uns auch bewusst machen, Paulus schreibt das immerhin an eine Gemeinde von Christen, die auch von sich selbst sagen können, das sind doch nicht meine Probleme. Aber scheinbar sind es doch Themen, die es sich für ihn lohnen, sie angesprochen zu haben. Und damit kommen wir zum zweiten potenziellen Kriegsschauplatz, meine Gemeinde. So, und wieso meine Gemeinde? Wenn wir radikal zu uns selbst sein wollen, brauchen wir uns gegenseitig. Als Unterstützer, Ermutiger, Anfeuerer, als Helfer. Und zwar in der Gemeinde, im Hauskreis. Wir brauchen verbindliche, vertrauensvolle, liebevolle Gemeinschaft in Einheit. Und es ist so wichtig, dass wir da wirklich im tiefen Vertrauen einander begegnen und miteinander umgehen können. Einheit und Liebe untereinander ist für uns als Gemeinde, wie für jede Gemeinde, ist für die Gemeinde essentiell. Und damit ebenfalls ein beliebtes Angriffsziel des Teufels. Ich meine, können wir uns alles vorstellen, Missverständnisse säen, Misstrauen schüren, Neid, Missgunst kann vielleicht mal hochkommen. Wie stellen wir uns dem entgegen? Ich freue mich übrigens immer, wenn ich höre von Leuten, die in die Gemeinde kommen, hey, ich erlebe euch so als Familie. Da denke ich dann, das ist ein gutes Zeugnis. Das freut mich. Lasst uns das gut bewahren und lasst uns unsere Einheit bewahren. Aber solche Gefahren, jede Gemeinde ist Gefahren ausgesetzt, weil der Teufel ein Interesse daran hat, Zwietracht zu säen. Aber Kolosser 3, Abvers 12, gibt Paulus uns eine Anweisung, wie wir mit all dem umgehen können. Lasst uns das tun. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte. Stellt euch mal vor, was das für Dinge sind, wenn wir miteinander umgehen. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander, vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt, ermahnt euch gegenseitig. Gegenseitig. Das müssen wir vielleicht auch manchmal noch uns trauen, uns gegenseitig Gottes Wort weiterzugeben. Mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen in Gnade und alles, was ihr tut, im Wort und im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Ich fand die Stelle so fantastisch, weil sie so vieles umfasst in dem, wie gehen wir miteinander um und gerade auch, was heißt das für uns in der Gemeinde, wie gehen wir in der Gemeinde miteinander um. Und ich denke, da muss man auch gar nicht mehr viel weiteres zu sagen und deshalb komme ich schon zu meinem dritten Schlachtfeld. Mein Umfeld, die Menschen um uns herum, das Umfeld, in das mich Gott gestellt hat, am Arbeitsplatz, in der Schule, in meiner Nachbarschaft oder wo auch immer. Da sehen wir auch viel Leid und auch viel Lüge, denen sie ausgesetzt sind, die Leute. Und unser Auftrag ist es, ihnen die gute Nachricht zu bringen, die gute Botschaft von der Erlösung, die Gott schaffen möchte. Aber das heißt ja auch, dass wir Wahrheit in ihr Leben bringen. In ein Leben, das wie unseres früher auch geprägt war von Lüge. Und Wahrheit ist vieles. Wir denken dann oft so daran, naja, ich erzähle Ihnen, Jesus starb am Kreuz und so weiter. Jesus hat dies, Jesus hat das. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt, das ist alles gut gewesen, was ich gesagt habe, aber es gibt auch einen anderen Aspekt, der auch damit reinspielt, der nämlich auch zu unserem Auftrag gehört, auch Lüge aufzudecken und Dinge, die als Lüge im Raum stehen, auch zu entlarven. Ich will euch ein paar Beispiele nennen. Ein paar Aussagen, die wir ja immer wieder hören und die viele auch einfach glauben und wo wir Wahrheit reinbringen können, sind solche Dinge. Abtreibung ist Menschenrecht. Ist eine Aussage. Nein, Abtreibung zerstört Leben, das Gott in seiner Liebe geschaffen hat. Das ist die Wahrheit zu dieser Lüge. Es gibt wertes und unwertes Leben. Nein, jedes Leben ist wertvoll. Gott selbst hat es mit Würde ausgestattet und diese Würde ist unantastbar. Das ist die Wahrheit dazu. Familie ist, wenn man sich lieb hat. Nein, Familie ist der Ort, wo ein Ehepaar aus einem Mann und einer Frau gemeinsam Kinder großzieht. Ich kann den Begriff auch vielleicht noch ein bisschen variieren, aber schlussendlich, Familie ist nicht einfach nur irgendwie ein Konglomerat von Leuten, die irgendwie sich lieb haben. Nein, das sieht Gott anders. Alles besteht nur durch einen großen Zufall und eine Verkettung vieler weiterer Zufälle. Nein, die Welt ist nicht durch Zufall entstanden, sondern weil Gott einen großen Plan mit dieser Schöpfung hat und den Menschen hat er geschaffen als Gegenüber, mit dem er in inniger, liebender Beziehung leben möchte. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Nein, denn das wäre ja, dann wäre jeder mit allem, was er tut, egal was er tut, im Recht. Das stimmt aber nicht. Eigentlich ist das sogar logisch nachvollziehbar. Es gibt nur eine Wahrheit. Und das ist das Wort Gottes, das ist Jesus Christus. Gott ist nur eine Projektion, gibt es gar nicht. Nein, Gott kann man erleben. Kulturelle Unterschiede zu benennen ist Rassismus. Nein, kulturelle Unterschiede zu benennen ehrt Gott, der die Menschen in solcher Vielfalt einander zur Bereicherung geschenkt hat. Wir können auch die guten, positiven Seiten dieser negativen Aussagen oder dieser vermeintlich positiven Aussagen, das sind ja auch gut gemeinte Aussagen alles, aber die Wahrheit dagegen zu halten, heißt nicht gegen diese anderen Dinge einfach was dagegen zu ballern, sondern heißt eigentlich, nein, wir haben eine Botschaft, die ist eigentlich noch besser, weil aus all dem, was wir als Wahrheit zeigen wollen, klingt hervor, wie groß und wie liebevoll und wie gut Gott eigentlich zu uns Menschen ist. Das ist gute Nachricht, die wir den Leuten bringen oder die wir unserer Umwelt bringen. Es ist nicht, dass wir sie beballern wollen oder kaputt kritisieren, sondern dass wir sagen, hey, es gibt doch eine andere Sicht und die ist eigentlich besser. In diesen Aussagen gegen die Lügen unserer Zeit steckt so viel Evangelium drin, dass wir es auch nicht zurückhalten dürfen, wenn wir die Lüge aufdecken, kommen wir auch ins Gespräch über die Wahrheit. Und wenn wir über die Wahrheit anfangen können zu reden, können wir in die gute Botschaft vom Kreuz und von der Befreiung, die drin steckt, auch den Menschen bringen. Nun, ich komme zum letzten Punkt. Der Krieg, die Schlachten und der Sieg. Unsere Schlachten fechten wir also im Alltag. Es ist so, Gott hat uns ja mit allem ausgestattet, was wir brauchen. Er hat uns Waffen gegeben. Habe ich jetzt nicht auch noch vorgelesen. Epheser 6 lege ich euch ans Herz, die Waffenrüstung Gottes, zeigt auch, dass wir es offensichtlich mit einem Feind zu tun haben, wo wir sie brauchen. Also lest sie. Er hat uns Waffen gegeben. Er hat uns seinen Heiligen Geist in uns hineingegeben. Der stattet uns aus mit Weisheit, mit Einblick, mit Führung, mit allem, was wir brauchen. Er hat alles gemacht, was wir brauchen, um unsere Alltagsschlachten zu meistern. Und er achtet sogar darauf, dass die Schlachten, an die wir rangeführt werden, dass die uns nie überfordern werden. Auch darauf achtet er, sondern dass sie uns helfen, zu wachsen in unserem Vertrauen auf ihn, in unserer Liebe zu ihm. Und dennoch, es ist halt so, manchmal verlieren wir eine Schlacht. Manchmal drehen wir uns vielleicht doch um und flüchten in die falsche Richtung. Gibt es? Wir sind Menschen. Und wir sind fehlbar. Wir mögen wohl vielleicht die eine oder andere Schlacht verlieren, aber es darf uns eines befreiend und, wie soll ich sagen, auferbauend bewusst sein, nämlich der Krieg, also die Summe aller Schlachten, ist gewonnen. Dieser Krieg ist eigentlich schon lange gewonnen. Der Krieg gegen den Teufel ist vorbei. Wir werden selbst aus dieser einen Niederlage, die wir vielleicht immer wieder mal erleben, am Ende gemeinsam mit Jesus und allein wegen Jesus und durch Jesus als Sieger herausgehen, weil Jesus am Kreuz von Golgatha den Sieg über den Teufel errungen hat und die Macht von Sünde und von Tod gebrochen hat. Ein für alle Mal. Und deshalb ist es auch so, wie ich vorhin mal gesagt habe, ja, wir müssen den Teufel ernst nehmen, aber wir müssen ihn nicht fürchten, weil der Sieg ist von Jesus errungen. Und das Geniale ist, eigentlich knüpft da die Geschichte auch wieder an der Geschichte von Josua an. Gott hält die Sonne und den Mond an, Gott schmeißt Steine vom Himmel, Gott lässt Mauern in die falsche Richtung fallen, also in unlogische Richtungen fallen, nicht in die falsche, das war schon die richtige, aber in Richtungen, die man nicht erwartet. Gott tut Dinge, die großartig sind und die uns mit Erstaunen füllen. Gott hat den grundsätzlichen Sieg errungen und wir dürfen auch damit rechnen, dass er auch in unseren Schlachten das ein oder andere Übernatürliche auch tun wird, um einzugreifen. Lass uns damit rechnen. Lass uns zu Gott rennen auf unserer Flucht, ihm hinterher und sagen, ich kann es nicht, mach du es. Oder? Und bitten und hoffen und glauben, dass er es tut. Als Jesus auf Golgatha sein Leben gegeben hat und proklamiert hat, es ist vollbracht und dann am dritten Tage von den Toten auferstanden ist, da war die Macht des Teufels, die Macht von Sünde und Tod durch Gottes Eingreifen und Handeln unaufhaltsam gebrochen. Und hier springe ich ein bisschen. Jesus hat die Werke des Teufels grundlegend vernichtet. Aber wir leben noch in der Welt und wir können auch, wie ich vorhin gesagt habe, immer noch an der einen oder anderen Front mal scheitern. Aber dazu sagt Johannes im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 19. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Leute, der Sieg ist errungen durch Gott. Ein für alle Mal. Unwegnehmbar. Und selbst wenn wir mal an der einen oder anderen Schlacht straucheln, fallen, verlieren, sündigen, dürfen wir im Vertrauen zu Gott kommen, dass er uns nicht aus seiner Hand rausschnipst und sagt, oh, wir haben keinen Bock mehr, sondern sagt, hey, ich liebe dich, du bist mein geliebtes Kind. Ich halte dich in meiner Hand. Komm du immer wieder zu mir und lass dich reinwaschen von deiner Schuld. Ich liebe dich. Ich gehe meinen Weg mit dir. Ich verlasse dich nicht. Ich versäume dich nicht. Ich werde dich halten und ich werde mit dir zusammen ans Ziel gehen. Und wir werden die Ewigkeit zusammen feiern. Du und ich und all die anderen. Das ist die Story von dem Krieg, der Schlacht und dem Sieg. Und damit komme ich zu meinem letzten Vers. Also, wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Amen.